Wir haben letzten Sonntag mit einer neuen Predigtsreihe begonnen, die so unter dem Übertitel steht, Jesus gut nachfolgen. Das ist ja unser Auftrag. Wir sollen ja Jesus nachgehen, seinen Dienst weiterführen, das Gute, das er in die Welt gebracht hat, die Versöhnung mit Gott, den Sinn und das Ziel für unser Leben, das er uns schenken will, dass wir das weitertragen. Und das war eben das letzte Mal das Thema, eben, was ist überhaupt unser Auftrag? Und eben, unser Auftrag ist, Licht zu sein in einer finsteren Welt, ja, wo es gerade im Moment nicht schön zugeht, ja, wo viel Beunruhigendes und Beängstigendes passiert. Aber Jesus steht über diesen Dingen und er kann und will uns dazu verwenden. Und in der Gebetszeit heute war auch so ein, ist auch noch ein Vers gekommen, ich glaube, der passt jetzt gut rein, wo Gott gesagt hat, wo Gott im Johannesevangelium sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Und in vielen Bibelübersetzungen steht, das Licht hat es nicht ergriffen. Ja? Aber das Wort, das griechische Wort hat eine Doppelbedeutung. Und beide sind wahr. Die eine Bedeutung ist, dass die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Und die andere Bedeutung dieses griechischen Wortes ist, und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und beides ist wahr. Beides ist auch aus Gottes Sicht wahr. Ja, es stimmt, Menschen wollen das Licht von Jesus nicht. Aber dass die Dunkelheit kann dieses Licht nicht auslöschen. Und ich glaube, Gott möchte uns das wirklich zusprechen auch. Sein Licht ist in dir drinnen. Auch wenn du glaubst, es ist klein, es ist schwach und vielleicht steht es im Moment wirklich unter dem Kübel, so wie es Jesus sagt, aber es ist da. Und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen, weil es ist nicht dein Licht. Es ist das Licht von Jesus, das in dir leuchtet. Und das Licht vertreibt die Finsternis. Zuerst in uns selber, in dir und dann rund um dich herum. Ja, und das ist ein großartiges Versprechen Gottes, das mich unheimlich berührt, wenn ich denke, wow, das ist so schön, das ist so tröstlich. Gerade in heute, wo es überall rund geht und man an der Welt wirklich verzweifeln könnte. Aber wir müssen das nicht, weil Jesus ist da. Sein Licht ist in uns und er schenkt uns da Hoffnung, wo keine Hoffnung ist nach menschlichem Ermessen. Die Frage ist, das ist jetzt so der Idealzustand, wo wir leben. Das sind die 100%, die wir nie erreichen werden, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie schaut dieser Weg dorthin aus? Das Ziel ist großartig, das ist ganz toll. Also mich berührt das tief und mich hat das richtig gepackt, ja. Weil das so erfüllend ist. Ja. Aber eben, wie kommen wir dorthin? Wie erreichen wir das? Und der erste Schritt, wo Gott mir gezeigt hat, das ist wirklich wichtig. Der erste Schritt ist, da geht es um die Macht der Gedanken in uns. Und das ist viel wichtiger, als mir und uns oft einmal bewusst ist. Ja. Die Margit hat eine Zeit lang mit der Joyce Meyer stark beschäftigt, hat viel von ihr gelesen und gehört. Und ein ganz zentraler Vers, der so ihre Botschaft ist, das ist in den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23. Und die deutschen Übersetzungen sind ein bisschen anders als die englischen Übersetzungen. Ich lese euch drei verschiedene Übersetzungen vor, ja. In der Elberfelder Bibel übersetzt diesen Vers so, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja. Und die Juden damals hat das Herz eine weitere Bedeutung gehabt als für uns. Das Herz war unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen. Also wenn die Juden damals vom Herz gesprochen haben, haben sie nicht nur die Gefühle gemeint, sondern auch unser Denken und unser Wollen. Ja. In die Neues Leben-Übersetzung, dieser moderne, sagt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und interessanterweise, in der Hoffnung für alle ist es so, steht so, wie es in vielen englischen Übersetzungen drinnen steht. Dort heißt es nämlich, Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und es gibt ja da diesen jüdischen Spruch, aus dem Talmud ist der, habe ich recherchiert, wo es heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, aus deinen Worten werden Handlungen, aus den Handlungen werden Gewohnheiten, aus Gewohnheiten wird der Charakter und der Charakter entscheidet über mein Leben. Mein Charakter entscheidet darüber, wie mein Leben abläuft, ob ich ein gutes Leben haben werde oder ob ich kein gutes Leben habe. Und am Anfang von all dem stehen meine Gedanken. Und Jesus erwähnt das auch in der Bergpredigt mehrmals, dass das eigentlich, unser eigentliches Problem ist nicht das, was wir tun. Das, was wir tun, würde ein Arzt als Symptom bezeichnen, ja, als Krankheitssymptom, ja. Wenn ich Fieber habe, dann ist das ein Zeichen, dass in meinem Körper das, was nicht stimmt, aber das Fieber ist nicht das eigentliche Problem. Ja? Und so ist es mit dem Verhalten ähnlich. Jesus sagt in Matthäus 5,22, das ist aus der Bergpredigt, doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Das heißt, der Vers geht dann noch weiter, das ist nur der erste Satz aus diesem Vers, aber was da drinnen steht, ist, schon deine bösen Gedanken über deinen Menschen, durch deine bösen Gedanken über deine Mitmenschen machst du dich schuldig. Ja? Du brauchst ihn noch gar nicht beschimpft haben oder verflucht haben, so wie es im Vers dann weitergeht. Schon deine bösen Gedanken über deinen Mitmenschen machen dich schuldig. Ja? Oder Matthäus 5,28 ist auch recht bekannt. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ja? Also alleine die Gedanken, das Kopfkino, das sich da in mir abspielt, macht mich schuldig. Es geht nicht darum, dass ich die Margit ganz real betund mit einer anderen Frau ins Bett gehe. Ja? Es ist schon, wenn da in meinem Kopf sich ungesunde Dinge abspielen, mache ich mich schuldig. Und weil das eigentliche Problem ist. Wenn ich es auslebe, ist das ja eine Folge von dem, was zuerst sich in meinem Kopf abspielt. Und als ihm die Pharisäer den Vorwurf machen, Jesus, dass er sich nicht an die Reinheitsgebote hält, sagt er in Matthäus 15, Verse 19 bis 20, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das macht unrein. Wer aber mit ungewaschenen Händen ist, wird davon nicht unrein. Das heißt, Gott ist es nie um Äußerlichkeiten gegangen. Ja? Ich meine, es ist gut, wenn ich mich anständig benehme, das ist wichtig. Ja? Aber wenn es dabei bleibt, ist das viel zu wenig. Das reicht nicht. Ja? Es geht so viel, die Veränderung, die Gott sich für uns wünscht, geht so viel tiefer. Und das fängt in meinem Herzen und in meinen Gedanken an. Ja? Und das können wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Ich kann mein Herz nicht verändern. Geht nicht. Ja, ich habe es probiert. Oft genug. Ja, ich meine, es ist ja nicht verkehrt, wenn man sich bemüht, anständig zu sein. Ja, das ist ja nicht falsch. Aber es ist zu wenig. Weil das ist dann dieses Aufgesetzte, das kennt ihr ja. Nicht? Wenn man so spürt von einem anderen Menschen, ja, diese Freundlichkeit oder so, das kommt jetzt nicht wirklich vom Herzen. Die Person bemüht sich, ja, nett zu sein, aber wirklich ehrlich meint sie es jetzt nicht. Und das ist dann irgendwie so, weiß nicht, spürt sie nicht gut an. Aber Gott hat uns schon 600 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist, versprochen, dass er das Problem lösen wird. Das steht im Prophet Hesekiel, schreibt im Kapitel 36, die Verse 26 bis 27, sagt er, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper rausnehmen. Ich, sagt Gott, ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch nehmen. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ja. Gottes Gebote und Regeln, das Ziel ist nicht, dass wir uns an die Regeln halten, wenn wir müssen, sondern dass wir ein gutes Leben führen, weil es unser Herzenswunsch ist. weil wir den Menschen, weil wir den Menschen nichts Böses wollen, weil wir den Menschen Freiheit schenken wollen und nicht, weil in der Bibel steht, du musst, ja. Sondern weil Jesus uns so verändert hat, weil Jesus, dass Jesus mich so verändert hat, dass ich das will. Ja. Und wenn ich mein Denken verändern soll, ja, wenn das, dann brauche ich die Bibel als Gebrauchsanweisung. Die Bibel ist kein Regelbuch, wo man sich strikt danach halten muss, was drin steht. Ich meine, einige Sachen sind natürlich, über du sollst nicht töten, braucht man nicht diskutieren. Also es gibt diese Dinge schon auch in der Bibel, aber in vielen anderen Bereichen, gerade wenn es um den persönlichen Alltag und die persönliche Lebensgestaltung geht, gibt es jetzt nicht diese klaren, eindeutigen Vorgaben. Es gibt Prinzipien, ja? Es gibt so Grundregeln. Ja? Aber wie wir diese Grundregeln dann, wie ich das dann ganz konkret in meinem Leben anwende, da bin ich gefragt. Ja? Da geht es um mich. Aber zurück zu den Gedanken. Wie finden wir daraus? Philippa, der Paulus gibt uns da einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist ein Aufruf an mich. Das ist ein Aufruf an mich, wo Gott sagt, lieber Helmut, achte auf die Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Achte auf die Dinge, die du an dich heranlässt. Ja? Mein Innerstes wird von den Dingen geformt, die ich an mich heranlasse. Ja? Und die ich nähere. Und in mir wird das näher werden, dass ich füttere. Ich habe euch letztens die Geschichte erzählt vom bösen Hund und von einem richtig bösartigen Hund und von einem treuen und gehorsamen Hund. Ja? Und die Frage, wer nach einem Jahr stärker sein wird, der, den ich mehr Futter gebe. Ja? Und wenn ich mich entscheide, in meine verletzten, kaputten Teile meiner Seele zu füttern, sie mit Nachrichten, Videos, sozialen Medien und das da in mich reinzustopfen, ja, dann macht das nichts Gutes mit mir und dann wird das Gute in mir abnehmen und dann entferne ich mich immer weiter von Gott, wird Gott immer mehr, da verschwindet er so im Nebel und bin ich ihm nicht mehr wirklich nah. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich aber bewusst immer wieder dagegen entscheide, ja, dann wird das Gute in mir zunehmen. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich mir gute Sachen anschaue, mich mit guten Dingen beschäftige, dann wird das Gute in mir gestärkt, dann wird meine Liebe zu Jesus gestärkt, dann komme ich Gott näher, ja. Und dann wird das in mir mehr werden. Ja. Und wie gesagt, das Problem ist, es gibt da keine starren Regeln, es gibt keine fixen Regeln für unseren Alltag. Wir leben nicht mehr so wie die Juden, die nach ihren strikten Vorschriften leben, wo es dann eine Milch in der Küche zwei Küchen gibt, für die Milchgerichte und für die Fleischgerichte, weil das im Gesetz nicht direkt so steht, aber weil das ihrer Tradition entspricht. Ja. Das braucht man nicht. Ja. Der Paulus sagt ausdrücklich, ich darf alles, mir ist nichts verboten. Ja? Und die berühmte Frage, darf ich als Christ dieses oder jenes, ist die Antwort von Paulus, ja, du darfst das. Dir ist das erlaubt. Aber, und jetzt kommt das Aber. Aber nicht alles tut mir gut. Und da bin ich verantwortlich. Das ist meine Verantwortung, dass ich immer wieder schaue, mit was beschäftige ich mich? Was lasse ich an mich heran? Und ist das wirklich gut für mich? Bringt mich das weiter? Und die Sache ist die, zu allen Zeiten, heute ist es nicht anders wie vor 500 Jahren, es prasseln Dinge auf uns ein, die nicht gut sind. Ja, das ist einfach so. Wir leben in einer kaputten Welt und da sind wir laufend mit unguten, schmerzhaften, bösen, ekelhaften, verletzenden Dingen konfrontiert. Ja? Und das rührt auch immer wieder ungute Sachen in uns auf. Ja? Und das alleine ist noch nicht verwerflich, ja. Der Martin Luther gibt uns da eine sehr gute Regel mit. Der hat da was sehr Weises gesagt. Er sagt, ich kann, dass die Vögel über meinem Kopf herumfliegen, kann ich nicht ändern. Ja? Aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Ich kann nicht verhindern, dass immer wieder blöde Dinge in mir angestachelt werden, ja? Weil halt das die Welt so ist, wie sie ist. Ja? Aber ich kann mich entscheiden, dass ich mich diesen Dingen nicht hingebe. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Straßenverkehr. Nicht? Wenn man als Radlfahrer ist man immer Zweiter. Und wenn mir dann, und es ist einfach so, die Leute, es ist wirklich, ich habe vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht gesagt, aber heute ist es wirklich, wenn man nicht routiniert ist, ist der Straßenverkehr zu gefährlich. Weil die Leute teilweise wirklich brutal rücksichtslos sich verhalten. Und wie gehe ich dann damit um? Klar regt mir das auf, wenn mir einer sauknapp überholt, weil das richtig gefährlich ist. Aber die Frage ist, gebe ich dann meinen Hass- und Rachegedanken Raum? Und das ist sehr verlockend, weil es echt saugefährlich ist. Ja? Oder gebe ich das Gott ab und sage, da hast du meinen... Der Unterschied ist der, wenn mich ein Auto erwischt, liege ich im Spital. Wenn ich ein Auto erwische, hat das Auto einen Kratzer. Ja, das ist der Unterschied. Und damit möchte ich es jetzt gern belassen. Verantwortungsvoller Medienkonsum ist ein ganz wichtiger Teil. Gerade heute, wo wir im Zuge überschüttet werden aus hunderten Kanälen mit allen möglichen Zeug. Und viel Zeug ist nicht gut. Vieles davon ist gar nicht gut. Ja? Und ein Beispiel, und das Blöde ist daran, dass wirklich in vielen Medien das Böse und Zerstörerische im Mittelpunkt steht. Ja? Und Ängste und Zorn und Hass angestachelt wird. Und was mich so betroffen gemacht hat, war ein Beispiel von vor vielen Jahren, weil ich mir denke, mich hat das so wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, es ist so bösartig, wie da verantwortungslose Berichterstattung Menschen ganz real die Lebensqualität raubt. Ja? Das Thema ist vermisste Kinder. Ja? Es gibt nicht etliche Eltern, die ganz real Stress kriegen, wenn sie ihre Kinder, so Kindergarten, Volksschulalter, wenn sie die im Park, am Spielplatz, im Schwimmbad nicht immer im Blickfeld haben. Weil da könnte ja wer kommen und die Kinder verzahren. Ja, es ist so. Ja? Es ist so. Ja? Und dann, ich bin halt ein Mensch, ich denke mir dann immer, okay, wer sagt es? Ich weiß nicht warum, ich bin halt so gestrickt. Ja. Das ist vielleicht der alte Rebell und Revoluzer in mir, aber der hat auch eben seine gute Seiten, da man denkt, okay, hä? Komisch, ich höre so wenig davon in meinem Umfeld. Und dann habe ich mir mal auf die Suche gemacht und ich habe einen sehr erhellenden Artikel gefunden aus den Oberösterreichische Bezirkszeitung Mai 2023 zum Thema vermisste Kinder. Und in der Einleitung steht: Rund 250.000 Kinder werden in Europa jährlich als vermisst gemeldet. Anders ausgedrückt, alle 2 Minuten verschwindet ein Kind. Alle 2 Minuten verschwindet ein Kind. Puh. Und jetzt wird es richtig schräg. Jetzt wird es nämlich richtig schräg, weil das klingt sehr beunruhigend, auch für mich. Ja? Aber das Schräge ist, 2 Absätze weiter heißt es dann auf einmal: Allein 2022 gingen bei den vermissten Hotlines, die in 32 Ländern Europas betrieben werden, 70.855 Anfragen zu 6.668 Fällen ein. Komisch. Da sind es auf einmal keine 250.000 mehr. Wieso? Ja. Also es sind 600 6668 Fälle im Jahr, die gemeldet werden. Und in Europa leben 750 Millionen Menschen. Okay? So, schauen wir weiter. Naja, zuerst heißt 250.000 Fälle in Europa und alle 2 Minuten verschwindet ein Kind. Und dann heißt es auf einmal, bei den vermissten Hotlines werden 6.668 Fälle gemeldet. Verstehst? Zuerst 250 und dann keine 7.000. Ja? Und dann schreiben sie über Österreich. In Österreich bearbeitet die vermissten Hotline 1160 00 rund 140 Fälle vermisster Kinder pro Jahr. Auch hier handelt es sich zum Großteil um Ausreißer. Und dann gibt es eine Seite vom Innenministerium, Kriminalstatistik und so, ist ja alles öffentlich einsehbar, kann jeder suchen mit der Suchmaschine seiner Wahl. Und da heißt es, 2/3 aller vermisst gemeldeten Kinder sind ausgerissen von zu Hause, aus welchen Gründen auch immer, ja. Von diesen 140, wir reden jetzt von 140 Kinder jährlich in Österreich. 2/3 sind Ausreißer. Ein weiteres Viertel, zusätzlich zu den 2/3 ist noch ein weiteres Viertel, sind Kinder, das sind diese Scheidungsfälle, wo ein Elternteil dem anderen das Kind dann wegnimmt und entführt. Leider passiert das auch immer wieder. Und 3% sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, von denen die irgendwann auf einmal von der Bildfläche verschwinden und wo man keine Ahnung hat, was mit denen passiert ist. Ja. So, dann haben wir 140 Fälle. Und wenn man die 2/3 und das Viertel und die 3% abzieht, dann bleiben 8,4 Kinder pro Jahr über, die vermisst sind und wo man nicht weiß, was mit denen passiert ist. So, und dann... Für mich zeigt das diese bösartigen Mechanismen der Medien, ja, weil sie fangen mit einer absoluten Horrorzahl an, ja. Aber wenn man sich es dann genauer hinschaut, ja, dann sieht es in Wirklichkeit viel, 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 viel weniger. Und wenn ich mir anschaue, dass im Sommer jeden Tag in Parks, Schwimmbädern, auf Spielplätzen, in jedem Tag im Sommer Zehntausende Kinder unterwegs sind. Und von diesen 10.000 täglich 8,4 vermisst werden im Jahr, also 8 bis 9. Ich meine, das ist für die Betroffenen furchtbar, natürlich. Ich meine, ich will damit absolut nicht das Leid der betroffenen Familien relativieren, darum geht es nicht. Ja? Aber wie viel Angst muss ich dann haben? Ja, wie viel Angst muss ich dann tatsächlich haben? Und hat meine Angst dann tatsächlich eine Grundlage? Wird die durch die Tatsachen gestützt? Oder? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe mir das deswegen rausgesucht, weil es mich so betroffen gemacht hat, weil ich das total ätzend finde, wenn dann Menschen, Eltern in Angst leben, wegen so einem Blödsinn, ja? Wegen verantwortungsloser Berichterstattung. Ja? Das ist furchtbar. 2022 sind im Straßenverkehr 13 Kinder unter 14 ums Leben gekommen. Das sind um die Hälfte mehr, als vermisst werden. Ja, also es ist so wichtig, dass wir das böse Spiel durchschauen, das da gespielt wird. Ja. Der Artikel lügt nicht. Er sagt am Schluss die richtigen Zahlen, ja, aber erst am Schluss. Nachdem er mit einer Horrorzahl eingestiegen ist, um die Menschen aufzuganseln, um die Aufmerksamkeit zu fangen, damit die Leute dranbleiben und so. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Nicht? Und das ist ja nicht nur in dem. Ich meine, denkst an den Krieg in der Ukraine, was da heißt, oh Gott, Putin wird Atombomben abwerfen. Ja? Oder der Klimawandel, oh Gott, Milliarden von Flüchtlingen werden uns überschwemmen und ich weiß nicht was alles. Und Europa wird untergehen, ja. Oder wir haben die ganzen Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Österreich wird zum islamistischen Gottesstaat werden. Und jetzt Israel, oh Gott, der dritte Weltkrieg kommt. Sofern er nicht schon vorher von Putin ausgelöst worden ist. Ja, dann spätestens durch den Krieg in Israel, ja. Und das ist so dieses böse Spiel, das da gespielt wird mit uns. Wo der Feind ganz massiv die Gedanken der Menschen beeinflussen will, um uns fertig zu machen, um Ängste zu schüren, um unser Gottvertrauen zu zerstören, um dann zu sagen, ja Gott, du bist böse, schau dir an, wie es in der Welt zugeht. wer ist schuld dran, dass die Menschen sich die Köpfe einschlagen? Gott hat der Hamas nicht angeschafft, dass sie da Menschen aufs grauslichste Weise umbringen sollen. Das hat Gott ihnen nicht aufgetragen. Ja. Im 1. Petrus 5, 8 heißt es, seid besonnen und wachsam. Ja. Und wachsam sein heißt für mich ja, natürlich verfolge ich die Medien, natürlich schaue ich, was passiert auf der Welt. Klar, das beschäftigt mich, ja. Wir sollen uns ja informieren. Und ich weiß natürlich, dass wir in keinen angenehmen Zeiten leben. Ich meine, da braucht man nur, also da muss man kein großer Held sein, um das zu erkennen, und kein großer Prophet. Das ist ja mehr als offensichtlich. Ja? Aber gleichzeitig fordert Gott uns auch auf, besonnen zu sein. Und besonnen zu sein heißt, ich lasse mich davon nicht verrückt machen. Ich lasse mich davon nicht in Ängste reinjagen. Ich lasse mich davon nicht in Sorgen reinjagen. Ja? Ein kleiner Tipp. Also ich habe mir es wirklich zur Gewohnheit gemacht, wann immer irgendwelche Horrormeldungen daherkommen, mir was schreibt, was schickt oder was auch immer, ich check das. Das ist in Zeiten des Internets so einfach wie noch nie. Und das ist der große Segen des Internets. Und meine Erfahrung ist, meistens braucht es 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten, wenn es ein bisschen komplizierter ist, vielleicht 10 Minuten, um herauszufinden, ob eine Horrormeldung stimmt oder nicht. Und Spoiler-Alarm, in so gut wie keinen Fällen, meistens ist das alles Blödsinn. Diese ganzen Horrormeldungen sind äußerst Schmoren. Ja. Und meine Lebensqualität ist mir das wert, dass ich da die paar Minuten investiere, um zu checken, stimmt das überhaupt, was jemand sagt? Ist das überhaupt so? Ja. Seid besonnen. Ja. In Matthäus 6, 31 bis 33 sagt Jesus ganz deutlich, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Das waren damals die existenziellen Bedürfnisse, weil das war eine Gesellschaft, in der es viele Tagelöhner gab, in die Bauern und so weiter, die haben von Tag zu Tag gelebt. Ja? Und da waren das existenzielle Bedürfnisse und reale Nöte für die Menschen. Wir haben heute andere Nöte. Ja? Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und die sich von den Sorgen und den Nachrichten und den Horrormeldungen narrisch machen lassen? Ja? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ja? Und ich weiß es natürlich, das Leben in einer kaputten Welt ist immer wieder schmerzhaft und schwierig. Es ist auch für uns Nachfolger von Jesus ist es nicht immer lustig, in dieser Welt zu leben. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann um damit? Lasse ich mich mitreißen von der Flut an schlechten Nachrichten? Oder entscheide ich mich immer wieder, dass ich trotzdem Gott vertraue? Nein. Wie gesagt, Gott hat uns nirgends versprochen, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, ein äußerlich angenehmes und schönes und tolles Leben haben. Die Leute, die das lehren, die haben da ein paar Dinge falsch verstanden, die Gott den Juden im Alten Bund zugesprochen hat. Ja. Das ist ein falsches Verständnis von Versprechen an das Israel vor Jesus. Ja. Weil das, was Gott uns geben kann, so viel mehr wert ist als ein äußerlich angenehmes Leben. Ja. Weil die schönen, komfortablen Dinge, die vergehen eh. Wir können uns. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der gelernte Österreicher. Ja? Wir können es uns eh nicht mitnehmen. Ja? Und zu dem reichen Mann in dem Witz, der sich dann 2 Goldbarren mitnimmt, danke Georg für den Witz, weil die so super sind und weil er so sehr dran hängt, dem sagt der Petrus, dann okay, für was hast du jetzt die Pflasterstange mitgenommen? Oder war der von dir? Ich weiß nicht mehr. Wurscht. Nicht von mir. Also, Das Schöne, Angenehme, das vergeht ja sowieso. Ja. Was Gott uns geben kann und will, ist so viel mehr wert. Ein Leben in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Ein Leben in seinem Frieden. Ja. Gott verspricht uns, er wird uns durch alles durchtragen. Er steht uns immer zur Seite. Er verlässt uns nie. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann denke ich mir, das, wo ich das erlebt habe, dass Jesus mich tragt und bei mir ist und dass ich es in seiner Nähe und Gegenwart erlebe, das ist so viel besser als eine schöne Wohnung und ein tolles Auto oder was auch immer. Ja? Oder toller Urlaub. Ja? Toller Urlaub, natürlich liebe ich das. Tolle Urlaube sind super. Aber die füllen mich nicht so aus. Die können mich niemals so ausfüllen, wie Gott mich ausfüllen kann, wenn ich ihm nah bin. Ja? Und der Schmäh ist der, wenn ich diese Nähe Gottes erlebe in Zeiten wie diesen, dann kann ich meine Berufung leben. Wenn ich Gott nah bin und wenn ich mich loslöse Schritt für Schritt von den äußeren Umständen, wenn ich das nicht mehr meine Seele davon fertig machen lasse, von dem, was in der Welt passiert, sondern mich an Gott hänge und seine Nähe und Gegenwart suche, dann kann ich für die Menschen der Halt und die Hoffnung sein, die sie heute ja so dringend brauchen. Ja? Es ist ja nicht so, dass die Leute heute gut geht in dem Zustand, wie die Welt ist. Ja? Viele machen am Angst, viele machen sich Sorgen, viele sind verunsichert. Und das ist in Wirklichkeit doch eine Riesenmöglichkeit von uns. Wenn ich Gott nah bin, dann sind die Zeiten von Jesus zu erzählen besser denn je. Weil die Leute sich heute um vieles mehr als vor 30 Jahren nach Halt sehnen. Ja? Vor 30 Jahren, in die 80er, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, haben sie gesagt, dein Gott kannst du keinen, ich habe eh ein schönes Leben, was willst du von mir? Ne? Aber das ist nicht mehr so. Ja. Ich meine, ich habe das da so pathetisch aufgeschrieben, aber es trifft es auf den Punkt, ja. Mit Jesus gehen, wenn ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen, dann mache ich, ist das nicht, damit ich ein angenehmes Leben habe. Ja? Das ist nicht, darum geht es nicht. Ja? Natürlich will Gott mich von meiner Schuld befreien und mich heilen und wiederherstellen. Natürlich will er das. Ja? Aber das ist erst der Anfang. Das ist nicht das Ziel meines Lebens. Das Ziel meines Lebens heißt, lese euch den Satz vor, mit Jesus zu gehen heißt, in eine kosmische Mission einzusteigen, und an Jesus Seite meinen Teil dazu beizutragen, dass das Böse zurückgedrängt und vernichtet wird und sich Liebe, Gnade, Heilung und Wahrheit immer mehr ausbreiten. Ja. Und das klingt furchtbar pathetisch, aber es ist die Wahrheit. Ja. Es ist wirklich so. Wir können Teil davon sein, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen und so weiter, die vor Gott nicht so wichtig sind. Aber wenn ich ihm nah sein möchte, wenn ich mich immer nach ihm ausstrecke, dann habe ich die Chance, wirklich Hoffnungsträger zu sein und Teil dieser Mission zu werden und großartige Dinge zu erleben und zu bewirken, die in Ewigkeit Bestand haben, die nicht vergehen werden, wenn ich sterbe und mein Körper tot ist und vergammelt. Ja. Aber wie gesagt, um dorthin zu kommen, es fängt wirklich in meinem Gedanken an. Was ich dir rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über mein Leben. Und wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich das da wirklich versuche, mit Gottes Hilfe auch diszipliniert zu werden, und ich brauche da noch einiges mehr an Disziplin, ich bin, was das betrifft, nicht besonders gut. Ja? Da sind andere besser als ich, das weiß ich. Dann kann ich fähig werden dazu. Ja. Dann wird mein Leben anders sein. Dann wird mein Alltag anders ausschauen und wird mein ganzes Leben eine viel bessere, schönere und großartige Richtung nehmen. Und dann eben Werkzeuge, um dorthin zu kommen, die uns helfen auf dem Weg, auf die Gedanken, mit den Gedanken besser umzugehen, ist Schritt 1, lies deine Bibel. In der Bibel ist Gottes Wort. Gottes Wort hat eine Kraft. Das hat mich so geprägt. Ich habe die Jahresbibel am Klo. Ich bin ein Kloleser. Meine Jahresbibel liegt am Klo und ich lese immer die Jahresbibel, wenn ich am Klo sitze. Ja? Und das ist super. Und die können auch lesen. Natürlich, jeder, der bei uns aufs Klo geht, kann sich die Laresbibel schnappen und drin lesen. Aber es hat Zeiten gegeben, da hat mich das emotional jetzt nichts gemacht mit mir und nicht wahnsinnig wie jetzt oder so. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass das was bewirkt in mir, dass das was macht in mir. Auch wenn ich jetzt nicht die großen Flashes habe und nicht die großen Highlights habe, wenn ich in der Bibel lese, Gottes Wort hat Kraft und das macht was mit mir. Ja. Nimm der Qualitätszeit mit Gott. Und da haben wir große Freiheit darin. Ja. Wichtiger Hinweis, was ich jetzt erst unlängst gelernt habe, ist, ja, Gebetszeiten sind nicht zuallererst dafür da, dass ich Gott meine Anliegen runters aufsage. Das ist nicht das, wofür Gebet zuerst da ist. Gebet ist zuerst dafür da, dass ich zum Papa gehe, dass ich zu meinem himmlischen Vater gehe, dass ich zu Erm komme. So wie der Toffi dazu macht, Michael, das ist ein super Bild. Ja, aber so, das ist Gebet. Dass ich mich für Gott so hinflacke und es genieße. Und mir von ihm den Bauch kraulen lasse. Ja.
Der hält die stundenlang aus.
Ja. Und wenn wir ehrlich sind, halten wir das auch stundenlang aus. Wenn wir. Ja, egal,
Wie auch immer.
Wie auch immer, ja. Ja, aber dass man echt Gebet ist, zuallererst, dass wir Zeit mit dem Papa verbringen. Und dann kommt die Anliegen und so weiter, das kommt ja dann eh von selber raus, ja. Aber dann können wir auch, es heißt, worum wir in Jesu Namen bitten. Was heißt in Jesu Namen bitten? In Jesu Namen bitten heißt nicht, dass ich an mein Gebet im Namen Jesu dranhänge als Zaubergsatzel, damit es gilt. Gott steht nicht auf Zaubergsatzeln, das mag er überhaupt nicht. Gebet in Jesu Namen heißt, ich bete so, wie Jesus beten würde. Und das kann ich dann, wenn ich Gott nah bin. Ja. Und ein anderer wichtiger Punkt, stell dich deinen Wunden und deinen Dämonen. Und da meine ich jetzt, Dämonen meine ich jetzt bildlich. Ja. Jetzt nicht, dass da wir jetzt alle irgendwelche Dämonen haben oder so. Wobei auch das kein Grund zur Sorge ist, weil da kann dir geholfen werden. Aber da müssen wir uns nicht fürchten davor. Aber dass ich meine es jetzt bildlich. Ja. Stell dich deinen Wunden und deinen inneren Dämonen. Ja. Lass Gott sein Licht dorthin leuchten, wo du selber nicht so gern hinschaust. Das ist so befreiend. Das ist so befreiend, wenn wir Gott dort hinschauen lassen, wo man um Gottes Willen, auf die Dinge, die um Gottes Willen niemand jemals erfahren darf. Weil die so furchtbar und beschämend und grauslich sind. Ja. Und auch die haben wir. Also ich habe da ein paar Sachen. Ja. Wenn wir dorthin schauen, wenn wir Gott dorthin schauen lassen, dann führt uns das in die Freiheit, weil der Schmäh ist folgender. Die Lüge ist, oh Gott, das ist ja viel zu furchtbar, Gott wird dich verdammen, bla 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 bla. Gott wird dich hassen, wenn du ihm das zeigst. Er weiß es eh schon, völliger Schwachsinn, er weiß es ja schon, wie es in unserem Herz ausschaut. Ja? Wir können es eh nicht verstecken und das ist eine gute Nachricht. Aber wenn wir uns bereit sind, dafür zu öffnen, dass wir uns diesen nicht so guten Dingen in uns stellen, dann werden wir Wunder erleben. Dann werden wir Wunder erleben. Dann werden wir Gott erleben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe viel Heilung gebraucht. Wirklich, wirklich viel. Ich war unglaublich kaputt. Als 18-, 19-Jähriger. Ganz schlimm. Aber ich habe so viel erlebt mit Gott. Und ich bin Gott so dankbar. Und ich habe Gott so lieb, weil ich so viel Gutes erlebt habe. Weil er mir so viel Gutes getan hat, ja. Und das hat mich geformt und geprägt, ja. Und das ist die Chance, die wir haben, wenn wir uns den Dingen stellen. Wenn wir die nicht verstecken, sondern wo Gott sagen, hey, bitte, hilf mir, ja. Genau, und das sind Dinge. Bibel lesen, Qualitätszeit mit Gott, einmal hinschauen, wo ich Heilung und Veränderung brauche. Das sind Dinge, die können wir jetzt schon anfangen. Das können wir ganz praktisch schon tun. Da haltet uns nichts auf. Und da möchte ich euch echt einladen, dass ihr da anfangt damit, was auch immer jetzt dran ist, ja. Und ich möchte jetzt ins Gebet gehen und ich möchte gern, dass wir, ihr müsst nicht stehen bleiben, ja, ihr könnt euch gern dann wieder hinsetzen, aber ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und den Heiligen Geist einladen. Und dann mal so ein bisschen Hände auf, so, bitte.
Ich muss kurz singen, ob wir sagen, bevor wir ins Gebet gehen.
Ja.
Es ist halt eben Abendmahl wieder. Und ich habe mir überlegt, ihr habt den Zettel da schon gesehen, da stehen die Einsatzworte drauf von dem Abendmahl. Mhm. Und ich habe mir überlegt, das könnte jeder, der zum Abendmahl geht, selber für sich das in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut, somit braucht man nicht unterbrechen beim Gebet. Mhm. Dann können wir, das wäre für was umgestanden.
Danke, Michi. Ja. Dann laden wir jetzt den Heiligen Geist ein. Ihr könnt euch dann gern wieder niedersetzen. Ja. Heiliger Geist, komm du jetzt. Danke für deine Botschaft, die wir so dringend brauchen. Danke, für, dass du redest mit uns. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt uns berührst. Komm du jetzt zu jedem Einzelnen von uns mit deiner Kraft und Gegenwart. Komm, Heiliger Geist. Geist, komm mit deiner Heilung, da wo wir verletzt sind. Und lass Gottes Licht in die Finsternis deiner Seele, deiner Gedanken, deines Herzens hineinleuchten. Weil die Finsternis in dir kann Gottes Licht nicht überwinden. Sein Licht wird die Finsternis vertreiben. Und seine Finsternis, sein Licht wird deine Finsternis erleuchten. Dass da, wo jetzt Hässliches und Beschämendes ist, dass da strahlende Lichter der Gnade sein werden. Da wir jetzt die Rumpelkammer und der Mistkübel unserer Seele ist. Wird dein Licht strahlen und es wird zu einem Zeichen deiner Herrlichkeit. Und ich spreche dir das zu, wenn dich das betrifft, dass Gott sich verherrlichen wird. Dass das, wofür du dich heute schämst, ein Denkmal seiner Gnade und Herrlichkeit wird. Ein Denkmal seiner Liebe zu dir. Du hast uns so unglaublich lieb. berühre uns mit dieser Liebe jetzt. Berühre uns mit dem Licht deiner Liebe. Komm, Heiliger Geist, mach du jetzt dein Ding.